Ich weiß nicht, wie euch das geht. Vergeblichkeit ist etwas, ich denke, sind wir uns einig, das will niemand von uns. Vergeblich arbeiten ist schlimmer, als wenn man gar nicht erst angefangen hätte. Ja, und das gilt ja nicht nur für kleine Sachen, das gilt auch für große Sachen. Das gilt auch für die Mitarbeit im Reich Gottes. Ich denke, da gibt es kaum was Schlimmeres, wenn am Ende das Fazit eines Lebens ist, vergeblich. Da geht es ja nicht nur um das eigene Tun, wie man selber am Ende eingeschätzt wird, sondern ist das Leben, was ich lebe als Christ, für andere vergeblich. Ich predige diesen Text weil ich einen Arbeitskollegen habe, der gehört nicht zu unserem Institut, sondern arbeitete einen Raum weiter. Neben meinem Büro hatte er seins, anderes Institut, trotzdem sah man sich regelmäßig und der war so alt wie ich, verstorben. 7 Jahre war ich sein Zimmernachbar und 7 Jahre habe ich ihm nie irgendwas von Jesus erzählt. Jetzt lebt er nicht mehr, warum ist ein bisschen unklar, die Umstände kenne ich auch nicht, er ist nicht mehr da. Da muss ich zumindest an dieser Stelle sagen, 7 Jahre vergeblich dort gewohnt, zumindest aus seiner Sicht. Und das ist etwas, wo, und deswegen möchte ich darüber nachdenken mit uns, was können wir tun, damit unser Christsein nicht vergeblich ist? Was bleibt von uns übrig, wenn wir eines Tages nicht mehr sind? Oder was haben Menschen davon, dass ich Christ bin? Eine super Videosammlung oder eine tolle Briefmarkensammlung irgendwann am Ende? Oder ist mein Christsein für andere vergeblich, weil es niemand merkt? Deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie wir ein nicht vergebliches Leben als Christen führen können. Und wenn Paulus das Resümee zieht, es war nicht vergeblich, dann denke ich, können wir von ihm lernen. Und ich kenne diesen Text natürlich auch schon länger. Wenn man öfter in der Bibel liest, liest man natürlich auch 1. Thessalonicher. Und bisher muss ich sagen, dieser Text, der rauschte immer an mir vorüber. Und zwar deshalb, weil ich immer dachte, Paulus, das ist eine völlig andere Liga. Das ist eine andere Liga. Gestern noch verdroschen und heute schon wieder auf der Kanzel. Das bin ich nicht. Das kam mir also so weit entfernt vor. Bisher immer dachte ich, das ist eine völlig andere Liga. Das ist genauso, wenn ich mir seine Tipps anhöre, als würde ich mir Reinhold Messner anhören, der mir erzählt, wie man ohne Sauerstoffmaske auf Mount Everest steigt. Brauche ich nicht, will ich nicht hin, ist nicht mein Ding. Oder warum soll mir Neil Armstrong erklären, wie man auf dem Mond läuft? Aber das Bild hier hinkt ein wenig, ich möchte erstmal ein Bild bringen, und zwar das Bild vom Fußball. Paulus mag ja in einer anderen Liga spielen, der spielt sozusagen auf multinationaler Ebene, aber wir alle sind als Christen gewissermaßen auch im Spiel. Wir sind vielleicht nicht zweite Liga, dritte Liga, vielleicht nur Kreisklasse, vielleicht sogar nur Regionalliga. Unsere Region kann klein sein, die kann aus dem Zimmernachbarn bestehen, aus 1-2 Leuten, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben, aber wir sind alle sozusagen mit dabei. Und jetzt kommt wo das Beispiel hinkt mit dem Reinhold Messner. Ich muss ja nicht auf den Mount Everest steigen, muss auch nicht auf den Mond laufen, deswegen brauche ich auch nicht diese Ratgebertipps da zu lesen, aber da am Reich Gottes mitzuwirken, da komme ich nicht dran vorbei. Egal ob auf multinationaler Ebene, ob vor gefüllten Evangelisationszelten oder vor meinem Nachbarn am Tisch in der Mensa, das spielt erstmal keine Rolle. Wer Christ ist, wer gläubig ist, wer Jesus lieb hat, wer darauf vertraut, dass Jesus für ihn gestorben ist, der ist automatisch sozusagen, spielt mit, ist Mitarbeiter am Reich Gottes. Und das wird auch ganz deutlich, Jesus macht das an verschiedenen Stellen deutlich, unter anderem auch in Matthäus 25, da heißt es, nochmal eins weiter bitte. Denn Jesus erzählt hier ein Bild, er skizziert mal seinen Zuhörern etwas vor Augen. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Dann weiter bitte. Aber der das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Jetzt schauen wir, was dann dort das Resümee ist. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Ganz harte Worte, aus denen aber deutlich wird, wer Christ ist, wer Jesus liebt, wer an Jesus glaubt, für den Jesus gestorben ist, der ist automatisch Mitarbeiter am Reich Gottes. In welcher Form das ist, es kann verschiedene Formen sein. Und was dieser Text auch deutlich macht, es kommt nicht auf ein bestimmtes absolutes Niveau an. Es geht nicht darum, dass man am Ende seines Lebens 23 Leuten von Jesus erzählt hat. Sondern wir arbeiten alle mit, aber auf verschiedenen Ebenen. Das ist für die Bibel überhaupt kein Problem, ob jemand 100 oder 30 oder 60-fältige Frucht bringt. Oder ob einer 5 Talente verdoppelt oder 3 verdoppelt oder mit einem lediglich 15% Zinsen einträgt. Das ist gar nicht das, worauf es ankommt. Es kommt darauf an, dass jeder mit dabei ist in Rahmen seiner ihm gegebenen Möglichkeiten. Und das ist also erstmal das, was wir realisieren müssen. Als Christen sind wir Mitarbeiter am Reich Gottes. Wir sind gewissermaßen schon im Spiel. Und jetzt geht es darum, wenn wir dann schon mitmachen müssen und wenn wir also schon dabei sind, dann soll es auch nicht vergeblich sein. Und da wollen wir auf Paulus hören, denn Paulus spricht hier verschiedene Dinge an. Und auch wenn er auf einem anderen Niveau missioniert hat, als wir das vermutlich tun werden, gelten aber die Regeln gleich. Ich bin jetzt kein Fußballkenner, aber ich gehe mal davon aus, dass die Fußballregeln in der Bundesliga die gleichen sind wie in der Kreisklasse oder in der dritten Liga. Ich gehe mal davon aus, immer gleich viele Leute, immer ein Ball, Tor ungefähr gleich groß. Also die Prinzipien sind dieselben. Wir spielen also nach denselben Regeln und deswegen ist es auch sinnvoll, darauf zu hören, was Paulus sagt, auch wenn er eine Gemeinde nach der anderen gegründet hat. Auch wenn er in unseren Augen vielleicht die unaufhaltbare Missionärmaschine ist, das sind wir sicherlich nicht. Aber was er hier erzählt, was er sagt, die Kriterien, die er bringt, die gelten für uns alle. Und da wollen wir mal drauf schauen. Das Erste, was mir da auffällt im Zusammenhang, gleich nachdem er von sagt, es war nicht vergebens, ich habe jetzt mal verschiedene Bibelübersetzungen, da bringt er einen Begriff, einen griechischen, den ich gar nicht aussprechen kann. Meine Frau hat das nachgelesen, wie das in Griechisch heißt. Das bringt jetzt nichts, wenn ich das vorlese. Ich würde es auch falsch betonen. Aber er bringt einen Begriff, der in verschiedenen Bibelübersetzungen etwa so dargestellt wird. Einmal heißt es zum Beispiel in Elberfelder freimütig. Er spricht von Freimütigkeit, er spricht von Freiheit. Oder wir fanden in unserem Gott den Mut. In der englischen Bibelübersetzung unter manchen steht zum Beispiel Boldness. We were bold in our God. Also wir hatten Mut, fast bis hin zur Kühnheit in unserem Vertrauen auf Gott. Oder in der Einheitsübersetzung haben wir im Vertrauen auf Gott. Das sind der Punkt, wo es hier ankommt. Gleich nachdem er sagt, es war nicht vergeben, sagt er, wir kamen freimütig in Zuversicht, mit Mut, mit Kühnheit, mit Vertrauen. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit die Arbeit am Reich Gottes nicht vergeblich ist. Warum ist das wichtig? Weil Mut ein direkter Gegenspieler von Angst ist. Da, wo Angst wächst, sinkt der Mut und da, wo der Mut wächst, sinkt die Angst. Und wenn ich überlege, warum habe ich meinem Zimmernachbarn nie was erzählt, würde ich sagen, teilweise Angst. Welche Ängste das sind, auf die komme ich gleich noch. Aber Ängste können uns davon abhalten, Dinge zu tun. Wenn wir ängstlich sind, kann unser Leben als Christ, zumindest in der Hinsicht, dass wir anderen von Jesus erzählen, vergeblich oder zumindest wenig fruchtbringend sein. Und da gibt es nur ein Mittel dagegen, der Mut. Wie man den bekommt, da kommen wir gleich noch drauf. Aber zuerst mal möchte ich darauf aus, dass erstmal Mut der Gegenspieler der Angst ist. Und andersrum, wenn wir Ängsten Raum geben, sinkt der Mut. Ein sehr schönes Beispiel ist, wie ich finde, die Begebenheit von, wo Jesus auf dem Wasser läuft und Petrus sieht ihn. Und Petrus, dann heißt es, nächste bitte. Und da heißt es, Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser auf Jesus zu. Er tut also Sachen, die man normalerweise gar nicht unbedingt könnte. Warum, wie er dazu kommt, komme ich gleich noch. Ging auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Hier sehen wir dieses Balance, dieses Gegenspiel von Mut und Angst. Der Mut war zunächst da. Petrus schaute auf die Umgebung, schaute auf die Umstände gewissermaßen, die waren ungünstig und dann begann er zu sinken. Also Mut und Angst, wir brauchen Mut, um Ängste zu überwinden. Und hier wird praktisch in diesem Beispiel hier eine erste unserer Ängste genannt. Jeder von uns, denke ich, hat Ängste und eine davon ist eben die Angst vor widrigen Umständen, die Angst vor Gefahren, die Angst vor Unabwägbarkeiten, die Angst vor Dingen, die wir nicht einschätzen können, mit dem Potenzial, uns im Endeffekt zu gefährden. Davor haben wir Angst. Und Petrus sieht diesen Gegenwind und auch Paulus erfährt Gegenwind. Er schreibt es ja in 1. Thessalonicher Vers Vers 2. Nächste Bitte. Da spricht er von, wir hatten gelitten, wir wurden misshandelt. In der Elberfelder Übersetzung, in der Einheitsübersetzung heißt es, wir hatten viel zu leiden und wurden misshandelt. Also das ist nicht nur ein Lüftchen, sondern ein echter, knallharter Gegenwind. Das ist Bedrohung des eigenen Lebens, der eigenen Verhältnisse, der eigenen Sicherheit. Und davor haben wir berechtigterweise auch Angst. Und diese Angst kann nur mit Mut überwunden werden. Das heißt, Angst, der Mut ist ein wichtiges Gegenmittel, der Mut in Gott, da komme ich gleich noch mehr drauf, ist ein wichtiges Gegenmittel zu Angst vor Gefahren und vor äußerem Widerstand. Dass wir diese Ängste haben, ist normal. Wenn einer die noch nie gehabt hat, kann er sich gleich bei mir mal melden und da würde ich gerne mal fragen, wer das macht. Ich denke, Ängste sind normal. Aber dafür bekommen wir von Gott Mut, sie zu überwinden. Und dann spricht Paulus noch eine weitere Angst an, die ist bei mir größer als die erste Angst, nämlich die Angst vor Menschen in Unbeliebtheit oder Unehre zu fallen. Also das ist für mich, zumindest wenn es darum geht, ich mich frage, warum habe ich dem jetzt gerade nichts gesagt, wahrscheinlich die Hauptangst. Die Wahrscheinlichkeit, dass der seine Peitsche aus der Tasche geholt hätte, mich geschlagen hätte, ist relativ gering, aber dass er mir einen Vogel gezeigt hätte, zumindest verbal, die Möglichkeit besteht dann doch schon. Davor habe ich Angst, in Unehre zu fallen. Was, du bist Wissenschaftler? Du kannst ja nicht an Gott glauben. So eine Typen wie du, die dürfen gar keine Biologen sein. Da hätte ich Angst vor, wenn das mir gesagt wird. Und Paulus erwähnt auch verschiedene Maßnahmen, die Menschen womöglich ergreifen, dieser Ängste wegen. Schauen wir mal nochmal wieder in den Text hinein. Da spricht er davon, den Menschen zu gefallen oder davon zu schmeicheln versuchen. Oder Ehre beim Menschen zu suchen. Wenn wir Angst haben, vor Menschen in Ungnade zu fallen, dann tun wir genau das. Dann versuchen wir zu gefallen mit Witzchen, mit Intelligenz, was hat ja jeder so seine Stärken. Und wir schmeicheln womöglicherweise auch. Oder wir suchen Ehre bei Menschen. Das ist das, was wir tun, wenn wir Angst davor haben, vor Menschen in Ungnade zu gefallen. Und darauf zu verzichten, das zu tun. Darauf zu verzichten, zu schmeicheln, zu gefallen, das erfordert Mut. Also das erfordert Mut einem Zyniker oder einem Spötter. Ich kenne auch solche, habe auch öfter mal schon erlebt, wie die anfangen loszulegen, wenn sie irgendwas über Christsein oder Christentum hören. Da verschlägt es mir wahrhaftig dann oft auch die Sprache. Und da, das erfordert Mut, dann den Mund aufzumachen und dann dagegen etwas, dann in der Situation dann etwas Gesundes, Gutes zu sagen. Und es fordert auch Mut, Mut und Gottvertrauen darauf zu verzichten, sich zu verteidigen, wenn man angegriffen wird, verbal, wenn man irgendwie zu irgendwas beschuldigt wird, wer ist dann nicht versucht sofort zu sagen, nee, ich aber das aber und so weiter. Jesus sagt in Matthäus 5, 39, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Dieser Text ist vielschichtig, das will ich jetzt nicht diskutieren. Es gibt da sicher auch Ausnahmesituationen. Natürlich sind Christen nicht die, die sich immer einfach wehrlos beschuldigen lassen. Aber hier steckt aber schon auch drin, dass man auch mal das aushalten muss, dass Leute einen kritisieren, dass man auch mal das aushalten muss, angegriffen zu werden, ohne gleich zurückzuschlagen oder zurückzuargumentieren. Und diese Freimütigkeit, im Vertrauen auf Gott ermöglicht uns, auf diese Mechanismen schmeicheln, einschleichen, Ehre suchen, zu verzichten. Paulus konnte das, wenn wir uns den Text noch einmal anschauen, in dieser Hinsicht, nächste bitte, dann sehen wir hier, dass er schreibt, nicht also um den Menschen zu gefallen. Nie haben wir mit unseren Worten zu schmeicheln gesucht. Wir haben auch keine Ehre bei den Menschen gesucht. Hier sieht man, hier hat jemand diese Angst vor den Menschen überwunden. Paulus geht ja an anderer Stelle so weit zu sagen, wollte ich noch trachten, Menschen zu gefallen, so wäre ich nicht Christi Knecht. Hier hat jemand die Angst überwunden, aus dem Mut heraus, aus der Zuversicht heraus, die er in Gott hat. Dadurch konnte er auf diese Dinge verzichten. Es gibt noch einen weiteren Mechanismus, den wir gerne vielleicht anwenden, wenn wir Angst haben, vor unsicheren Situationen oder wenn wir Angst haben, Anerkennung zu verlieren. Und das ist Besitz ansammeln. Das wird immer wieder gern gemacht, dass Leute Besitz anhäufen und Geld horten oder auch sammeln und Geld haben wollen, reich sein wollen. Ich denke, das hat zwei Gründe, die Reichtum oder Geld attraktiv machen. Das eine ist, man hat eine gewisse Sicherheit, man steht nicht gleich entblößt da, materiell gesehen, wenn mal eine Krise kommt. Und man hat auch Anerkennung. Reichtum verschafft Anerkennung. Wenn Bill Gates auf der CeBIT auftritt, dann sind Tausende von Leuten da, die das hören wollen, was er sagt, weil er erfolgreich und reich ist. Und das ist auch alles. Und wenn man Vertrauen hat auf Gott, dann braucht man auch das nicht. Und auch Paulus braucht das nicht. Paulus hat kein monetäres Interesse an den Thessalonikern. Das macht er auch ganz deutlich. Wenn wir uns den Text nochmal anschauen, in dieser Hinsicht, dann sehen wir predigen nicht, um euch auszunutzen oder zu betrügen. Und nie haben wir aus versteckter Habgier gehandelt. Paulus braucht sich bei den Thessalonikern nicht einzuschmeicheln. Und er hat auch keine monetären Interessen, weil er auch den Besitz nicht braucht. Denn er hat Freimut, er hat Mut, Kühnheit, Vertrauen in Gott. Es ist also wichtig, diesen Mut zu haben, denn der ist für mich zumindest, würde ich sagen, eine der wichtigsten Triebkräfte. Und es gibt noch eine zweite, auf die komme ich gleich, aber eine wichtige Triebkraft vor Arbeitskollegen, vor anderen, auch den Mund aufzukriegen und was von Jesus zu erzählen. Natürlich nicht bei jeder unpassenden Gelegenheit, das gibt es auch, dass Leute nie den Mund halten können, das ist hier nicht gemeint, aber in der richtigen Situation das Richtige prägnant zu sagen, statt gar nichts zu sagen, da wo es angezeigt ist, was zu sagen, darauf kommt es an und da brauchen wir diesen Mut. Wo kriegen wir den her? Und da gibt es verschiedene Dinge, die auch Paulus hier anspricht. Im Text steckt erstaunlich viel, denke ich, bei diese Dinge drin und das eine ist, dass wir uns bewusst machen, immer wieder neu, so wie die Angst und Mut immer wieder, man hat nicht einmal Mut, es ist nicht so, dass man irgendwie immer in seiner Mutskala irgendwie weiter höher wandert, man hat erst einen roten Balken, der wird immer grüner und grüner, irgendwann ist er voll auf grün und man hat nur noch Mut und damit geht man dann durch die Gegend. Das wird nicht so sein, das wird immer ein Balanceakt sein oder ein Hin und Her, ein Wechselspiel zwischen zwei Kräften sein. Und das heißt, wir müssen Dinge immer wieder bewusst machen. Und vieles von dem, was ich jetzt sage, habt ihr ja auch schon mal gehört. Das ist ja jetzt nicht völlig neu und das hat zum ersten Mal in der Bibel so gestanden, sondern das müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Und das eine ist, dass wir uns bewusst machen, dass es daran auch ankommt, wie Gott uns einschätzt. Und nicht, wie wir uns einschätzen und auch nicht unser Kumpel am Mensatisch oder unser Büronachbar. Darauf kommt es am Ende nicht an. Paulus drückt das im Thessalonicher Text so aus. Er sagt, sondern wir tun es, hier ist das Predigen gemeint, das Verb kommt vorher in dem vorderen Teil, predigen, wir tun es, weil Gott uns geprüft hat und uns das Evangelium anvertraut hat, nicht also um den Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus ist sich bewusst, ich stehe hier, oder der Maß, das Maß für meine Performance, für mein Tun, das wird nicht beurteilt von mir selber. Und auch, ob ich mich groß oder klein fühle oder ob mein Zimmernachbar mich groß oder klein oder doll einschätzt oder nicht, das spielt am Ende keine Rolle. Prüfen, mein Herz wird von Gott geprüft und am Ende ist er der, wie in dem Gleichnis von Jesus, der Arbeiter oder der Weinbergbesitzer, der zurückkommt und dann sich seine Mitarbeiter vornimmt und dann sagt, na, wollen wir mal Bilanz hier gucken. Das Gott ist der, vor dem ich verantwortlich bin und wie ich vor Menschen dastehe, ist langfristig irrelevant. Die werden später nicht aufstehen, wenn ich vor Jesus stehe und sage, ah, der Andreas, der hat aber Gott selber, der wird prüfen und der prüft mein Herz, der prüft unser Herz und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Er ist der Maßstab, an dem gemessen wird und nicht das, was unsere Kumpels oder wir uns selber mitunter erzählen wollen. Das ist also wichtig, immer gucken, vor wem stehe ich eines Tages mit meinem Leben. Und wer sagt, es war vergeblich oder es war nicht vergeblich für andere? Wer entscheidet das? Das Zweite ist, wir müssen uns noch etwas bewusst machen, nämlich, dass wir Situationen durchaus falsch einschätzen können. Wir können Dinge falsch sehen und wir können Dinge aussichtslos sehen und die sind für Gott nicht aussichtslos. Also wenn wir denken, der Ofen ist aus, der ist für Gott noch lange nicht aus. Das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen, dass wir vermeintliche Gefahren auch dass Gott die überwinden kann. Manche Dinge sind für uns sehen unüberwindbar aus, für Gott sind sie das nicht. Paulus sagt das sehr schön in seinem Brief an die Korinther, 2. Korinther 9-11. Nächste bitte. Wir selbst aber hatten in uns selbst, hier dauert das Wort selbst vor, wir selbst hatten aber in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit nicht wir auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das heißt, nach menschlichem Maßstab war das jetzt das Ende einer Missionarskarriere. Todesstrafe, Todesurteil, zu Ende. Und das war die Wahrnehmung, auch die berechtigte Wahrnehmung von Paulus. Hier ist jetzt Feierabend. Aber er hat dann die Erfahrung gemacht, dass es darauf ankommt, nicht sich selber zu vertrauen. Gott hat ihn sogar in diese Situation hineingehen lassen oder hat ihm diese Situation oder hat ihn in die Situation gegeben, dass er sehen konnte, nach menschlichen Ermessen ist nichts mehr zu machen, dass er sehen konnte, aber Gott, der die Toten auferweckt, der kann retten. Und er hat gerettet und Paulus baut darin auch seine zukünftige Hoffnung. Er hat uns gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er auch ferner uns retten werde. Das heißt, wir müssen immer wieder uns auch bewusst machen, dass unsere Wahrnehmung einer Situation, wie schrecklich das ist, wenn jetzt Herr Müller-Piepenbrink uns in Vogel zeigt, wie schlimm das eigentlich ist, das kommt uns wahrscheinlich wahnsinnig schlimm vor, aber wenn wir dann schauen, für Gott ist das überhaupt kein Problem. Und am Ende, wenn ich vor Gott stehe, ist das auch alles egal, sondern da geht es darum, wie ich mich im Vertrauen auf Gott bewährt habe an dieser Situation. Und er hat mich, und jeder von uns kann sicher Zeugnis geben oder auch für sich selber sagen, an der und der Stelle hat Gott mich beschützt, hat mich Gott bewahrt, hat Gott mir wirklich dieses Vertrauen geschenkt und ich konnte rückwirkend sehen, er hat mich durchgetragen. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder auch daran erinnern, an Situationen, wo wir also gesehen haben, wie Gott uns rausholt und auch Kraft gibt, wo wir selber vielleicht keine mehr hatten. Ne? Und das ist also wichtig, dass ich mich immer mal wieder rückbesinne auf solche Situationen, wo ich was falsch eingeschätzt habe, wo ich was für unüberwindbar gehalten habe und Gott hat das überwunden und dadurch getragen. Und wichtig ist auch, dass wir immer wieder auf Jesus schauen, was er tun kann. Wenn Jesus zu uns sagt, fürchte dich nicht, dann ist es wichtig, dass wir darauf vertrauen. Und wenn Jesus zu mir sagt, fürchte dich nicht, dann brauche ich mich nicht zu fürchten. Das sieht auch nochmal deutlich in der Begebenheit, wo Petrus auf dem Wasser geht. Das beginnt ja so, als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Hier die falsche Wahrnehmung. Sie sehen etwas, ist etwas hier sehr Gefährliches. Sie haben eine falsche Wahrnehmung. Sie sehen ein Gespenst, ein vermeintliches und schreien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes. Hier ist wieder das Wort Mut. Habt Mut, seid mutig, habt guten Mutes. Ich bin es, der da vor euch steht. Fürchtet euch nicht. Das hat Jesus zu Petrus gesagt. Das sagt er auch zu uns immer wieder neu und darauf können wir vertrauen. Und Petrus reagiert in dieser Situation. Das Erste ist, er sieht, was Jesus tun kann. Er sieht, Jesus läuft auf dem Wasser. Er erkennt, so wie alle anderen das auch erkannt haben, dass er die Situation falsch eingeschätzt hatte. Hier war kein Gespenst, das war Jesus. Und er vertraut dem Zuspruch, fürchtet euch nicht. Und dann macht er aber noch etwas. Dann springt er nicht raus aus dem Boot und ab ins Wasser, sondern dann sagt er was, wie ich finde, Erstaunliches an der Stelle. Da sagt er, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es willst, so befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das finde ich ganz interessant. Er sagt dann, er bittet nicht um Kraft oder so, er bittet um einen Befehl. Ich weiß nicht, wie oft ihr andere Menschen schon mal gebeten habt, euch was zu befehlen. Das ist eher ungewöhnlich, wie ich finde. Aber Petrus spricht hier, so befiehl mir, zu dir zu kommen. Warum tut er das? Ich denke, aus zweierlei Gründen. Ich kann mir das vorstellen. Das eine ist, also freiwillig tue ich das nicht. Ich springe ja nicht freiwillig aus dem Boot raus. Da brauche ich schon eine klare Ansage. Da brauche ich schon einen klaren Befehl. Und das Zweite ist, dass Petrus wahrscheinlich ihm völlig klar war, das schaffe ich nicht aus eigener Kraft. Wenn ich das tue, weil ich mal was richtig Cooles machen wollte, wenn das meine eigene fixe Idee ist, jetzt aufs Wasser zu springen und darauf zu laufen, dann gehe ich gnadenlos unter. Das kann ich nur durchziehen. Das ist nur möglich, wenn ich weiß, dass mein Herr, der vor mir steht, das will, dass ich das tue, dass er mir diesen Auftrag gibt. Dann kriege ich das, dann habe ich eine Chance, das zu machen. Und Jesus reagiert ja auch drauf, er gibt sozusagen den Befehl, er sagt, komm, er fordert ihn auf, komm. Und dann steigt Petrus auf dem Wasser und siehe da, er kann, bevor er Angst kriegt, auf dem Wasser laufen. Das finde ich phänomenal. Und auch wir, und das ist eine zweite Triebkraft, neben dem Mut, neben der Freimütigkeit, das Wort Gottes zu sagen, der Freimütigkeit dazu, im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf Jesu, fürchte dich nicht, gibt es noch das Zweite, nämlich Befehl oder einen Auftrag. Auch da, das kommt auch in dem Text von den Thessalonichern zum Ausdruck, Paulus weiß sich beauftragt. Nächstes bitte. Er schreibt, Denn wir tun es, auch hier ist wieder das Predigen gemeint, weil Gott uns das Evangelium anvertraut hat. Oder nach Schlachterübersetzung, oder noch schärfer sagt das in 1. Korinther 9, Vers 16, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Für Paulus hat einen Befehl erhalten, hat einen Auftrag erhalten, von Gott das Evangelium zu verkündigen. Und dieses beides, das Wissen um den Auftrag und den Mut im Vertrauen auf Gott, das befähigt ihn dazu, obwohl er schlechte Erfahrungen in Philippi gemacht hat, nach Thessaloniki zu gehen und dort neu anzufangen. Auch dort wird er wieder schlechte Erfahrungen machen und geht dann nach Berea. Und die Feinde von ihm ziehen hinterher und verfolgen ihn, versuchen immer zu diskreditieren, wo es geht. Aber er hat immer wieder Mut und er weiß um seinen Auftrag. Und auch wir haben den Auftrag von Jesus, am Reich Gottes mitzuwirken. Jesus sagt, nächste Bitte. Den Text kennen wir alle, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist ein Auftrag. Sein Auftrag, wenn er zu uns sagt, trachtet nach dem Reich Gottes. Das ist unser Auftrag und Jesus weiß, dass sofort unsere Ängste kommen. Wo bleibe ich dann? Komme ich da nicht zu kurz? Und vorher und nachher beruhigt er uns. Und vorher schreibt er, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch unter eurem Leib, was ihr anziehen sollt. Hier spricht er von Ängsten. Ängste vor widrigen Umständen, Ängste vor dem zu kurz kommen, Ängste vor Schaden nehmen am eigenen Besitzstand und auch am eigenen Leben. Und das bringt er vorher und sagt nachher, das alles wird euch hinzugefügt werden, wenn ihr nach dem Reich Gottes trachtet. Also eine ganz klare Zusage, auf die wir vertrauen können. Eine Ansage, ich möchte es nicht Befehl nennen, aber zumindest ein ganz klarer Auftrag, trachtet nach dem Reich Gottes und dann werdet ihr aber alles andere bekommen. Und darauf können wir vertrauen. Im Endeffekt können wir nur dann Zeugnis geben, oder ich zumindest kann es nur dann, wenn ich in dieser Weise auf Gott vertraue. Wenn ich darauf vertraue, dass er das, was er auch in meinem Leben früher schon alles getan hat und was er auch im Leben anderer tut, auch im Leben von Christen, die sehr viel mehr Gegenwind bekommen als ich in Nordkorea oder so, wenn ich sehe, wie Gott dort auch diese Menschen trägt, ihnen Zuversicht gibt. Und wenn ich weiß, ich habe einen klaren Auftrag. Bei manchen Sachen, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob Gott das will. Ich bete manchmal Sachen, also dass ich die nächste Prüfung überleben möge oder einen Antrag einreiche, der dann auch erfolgreich bewilligt wird. Da bin ich mir nie so sicher, will Gott das in gleicher Weise wie ich. Aber wenn es darum geht, dass ich da bete, dass das Reich Gottes wächst, dann kann ich mir absolut sicher sein, dass Gott das ganz und gar will. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass das Gottes Wunsch ist. Und da habe ich dann auch die Zuversicht oder mehr Zuversicht, dass Gott da auch hintersteht. Jetzt haben wir also alles, was wir brauchen. Wir haben einen Auftrag, wir haben Mut im Vertrauen auf Gott und dann können wir losziehen und an seinem Reich mitarbeiten. Wie gesagt, das muss nicht das Predigen in einem vollen Evangelisationszeit sein. Das kann auch solche Dinge sein wie die Kinderfreizeit. Es kann auch sein, dass man auf der Kinderfreizeit einen Kuchen backt und den verteilt. Das muss jetzt, es ist jetzt egal, mit 10 Talenten, 5 Talenten, 1 Talent. Jeder setzt seins da ein, wo er das am besten kann und setzt die Gabe ein, die er von Gott bekommen hat. Und dann werden wir, und viel wichtiger noch, dann wird auch am Ende Jesus feststellen, es war nicht vergeblich. Dein Leben als Christ war nicht vergeblich. Du bist ein Licht gewesen in dieser Welt und andere haben durch dich von mir gehört. Und dazu wollen wir uns von Gott immer wieder neu ausrüsten lassen und Vertrauen von ihm bekommen, diese Dinge zu tun. Amen.